Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Manchmal scheint es, dass nur sehr einseitig berichtet wird. Ich möchte Sie daher bitten, sich umfassend und in unterschiedlichen Quellen zu informieren. Glauben Sie nicht alles. Seien Sie kritisch. Glauben Sie nicht alles, auch uns nicht. Wir geben uns zwar sowohl im Rahmen unserer Recherche wie auch in der Berichterstattung die größte Mühe, Sie umfassend, offen und ehrlich zu informieren, können es aber nicht ausschließen, dass sich die ein oder andere Fehlmeldung auch bei uns einschleichen kann. Hinterfragen Sie daher die Sachen und machen Sie sich ein eigenes Bild. Um unsere Demokratie und Freiheit zu schützen, ist es von größter Wichtigkeit, die weitere gesellschaftliche, politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu verfolgen und vielleicht auch mal den Mund aufzumachen, wenn man merkt, dass eine falsche Richtung eingeschlagen wird. Niemand von den Zuschauern, selbst diejenigen, die im Krieg waren, haben vermutlich eine solche Einschränkung der Rechte in der Vergangenheit erfahren müssen. Es dreht sich aktuell alles um Corona und den Schutz der Gesundheit. Die Gesundheit ist aber nicht das einzige Gut, das geschützt und verteidigt werden muss. Zu den schützenswerten Gütern zählen auch unsere Grundrechte, die Wirtschaft, das soziale Miteinander und so weiter. Man muss also alles in die Waagschale werfen, um entscheiden zu können, welchen Preis man bereit ist zu zahlen, um ein Gut zu retten, dafür aber andere Güter zu opfern. Man muss sich fragen, ob der Preis, den wir zahlen, angemessen ist. Ist diese Pandemie tatsächlich so verheerend, dass es gerechtfertigt ist, die komplette Wirtschaft zu zerstören, Arbeitsplätze zu opfern, die Menschen voneinander zu distanzieren, sie aufmuntern, andere zu denunzieren und so weiter? Ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir wollen? Es gibt unzählige Fragen, die man sich jetzt und künftig stellen sollte und vielleicht stellen muss. Zumindest muss es aber möglich sein, diese Fragen in einer Demokratie offen diskutieren und das Pro und Contra abwägen zu können. Und dies ohne befürchten zu müssen, für seine, vielleicht andere Meinung verunglimpflicht und verurteilt zu werden. Eine Demokratie benötigt eine Opposition, eine kritische Gegenstimme. Und wenn selbst die NZZ Zürich am 30.03.2020 schreibt, Virologen regieren die Welt. Politiker gebären sich als ihre Erfüllungsgehilfen und dabei bleibt viel Vernunft auf der Strecke. Dann ist kritisches Hinterfragen der angeblichen Alternativlosigkeit und der Fakten dringend notwendig. Zitat NZZ. Es sind Menschen, die entscheiden, was nicht fakten- oder wertbasierend zu wählen ist. Die, spreche ich es aus, das Dilemma zwischen den Überlebenschancen der Alten und den Zukunftschancen der Jungen entscheiden. Und die, dies vor allem, in der Inszenierung von Alternativlosigkeit in dieser Corona-Zeit nicht nur einen Anschlag auf die menschliche Intelligenz erkennen, sondern einen auf unsere Freiheit schlechthin.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Herrn einladen dürfen zu einem Gespräch, nämlich den Herrn Dr. Professor Harald Wallach. Er ist Leiter gewesen der Universität in Frankfurt, der Europa-Universität, und er ist heute uns live zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Professor Wallach. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Glock, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, lieber Herr Wallach, ich möchte gerne mit Ihnen ein bisschen über die Corona-Situation sprechen, auch wenn es uns beiden vielleicht schon ein bisschen aus dem Hals heraushängt. Aber die ganze Phase, wie wir uns jetzt gerade befinden, wo sehr viel Lobby gemacht wird für einen angeblichen Impfstoff, der wir dann kriegen sollten und irgendwann dann soll über Jahre hinweg wieder Normalität einkehren. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
Naja, wissen Sie was, das erinnert mich ein kleines bisschen an die Erwartung, die der heilige Paulus Anfang der Jahre 33 nach Christus geweckt hat und gesagt hat, naja, jetzt braucht man noch ein paar Wochen, dann kommt der auferstandene Jesus wieder und wird uns alle in das Himmelreich führen. Und wir wissen heute im Jahre 2020, das hat ein Weilchen gedauert und wird vielleicht noch länger dauern, wenn überhaupt. Und so ähnlich kommt mir das ehrlich gesagt auch vor, denn wir müssen uns Folgendes überlegen. Es handelt sich hier um einen RNA-Virus, ja, der anders als zum Beispiel ein DNA-Virus wie der Herpesvirus anders strukturiert ist, sich schnell verändert. Und meines Wissens ist es bis jetzt noch keinem Team der Welt gelungen, irgendeinen Impfstoff gegen irgendeinen RNA-Virus zu basteln. Das ist auch der Grund, weswegen es noch keinen Impfstoff gegen HIV gibt. Das ist auch ein RNA-Virus. Und an dem wird schon seit, ich weiß nicht wie viel Dekaden herumgeforscht. Und gegen das SARS-CoV-1-Virus, das erste SARS-Virus, versuchen amerikanische und chinesische Forscher schon seit langer Zeit, einen Impfstoff zu entwickeln, hat nicht geklappt. Klar sagt man jetzt, ja, das wurde wieder eingestampft, weil man in Amerika nicht weiter forschen durfte, stimmt auch. Aber ob das so schnell geht, das wage ich ehrlich gesagt sehr zu bezweifeln, dass es vielleicht irgendwann mal gelingen mag, denkbar. Aber wenn ein Impfstoff gefunden wird, der tatsächlich funktioniert, jetzt im Tiermodell, dann vergeht in aller Regel ungefähr 1,5 bis 2 Jahre. Und wenn man schnell ist und alles ganz, ganz zackig macht, vielleicht ein Jahr, bis man durch die ganzen Studienphasen hindurch ist. Und der Punkt ist ja, finde ich, dass wir nicht nur irgendeinen Impfstoff wollen, der vielleicht funktioniert oder auch nicht, sondern dass er auch sicher sein soll. Und die Erforschung von Sicherheit ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und von daher halte ich eigentlich diese ganzen politischen Aufrufe für wartet nur, wir haben es gleich, dauert nur noch ein Vierteljährchen, das halte ich eigentlich für Volksverdummung.
Okay, jetzt haben Sie natürlich dann das Fundament ein bisschen in Frage gestellt, ob überhaupt eine Impfung funktioniert.
Nein, die funktioniert schon, aber was ich in Frage stelle, ist, dass das alles so schnell gehen soll. Und wir können ja nicht ganz Mitteleuropa 4 Jahre lang runterfahren, bis irgendein Impfstoff verfügbar ist. Selbst die optimistischen Einschätzungen von Fachleuten, ich bin ja jetzt kein Fachmann, ich bin einfach nur ein klinischer Forscher, der sich ein bisschen mit Daten auskennt, aber selbst die Einschätzung von Fachleuten, die an solchen Impfstoffen arbeiten, gehen in der Regel von 1,5 bis 2 Jahren aus, bis Impfstoffe marktreif sind, wenn man sie gefunden hat. Aber man muss sie erst mal finden, man muss erst mal feststellen, an welchen Domänen des Virus das besonders möglich ist und wie man die in andere Systeme einbringt, damit das Immunsystem sie erkennt, ohne Amok zu laufen. Das sind ja alles sehr komplexe Prozeduren. Und wenn man einen gefunden hat, dann dauert es erstmal 1,5 bis 2 Jahre, bis man durch die ganzen Phasen der Prüfung durch ist. Und vor allem auch, um einen sicheren Impfstoff zu entwickeln, nicht irgendeinen.
Ich habe mal gehört, dass wenn sich ja ein Virus mutiert und das nächste Jahr wiederkommt, dann ist er ja eigentlich eine Mutation, also nicht mehr das gleiche wie beim Vorjahr. Das heißt, der Impfstoff vom Vorjahr müsste eigentlich bei der Mutation schon gar nicht mehr funktionieren. Aber wenn dem so wäre, müssten wir ja jedes Jahr irgendeinen Covid-Impfungsstoff uns zuführen.
Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich glaube, das ist komplizierter, denn es gibt zum Beispiel in der Masern-Impfstoffforschung in Afrika ein interessantes Phänomen, auch bei anderen Impfstoffen oder BCG, der Tuberkulose-Impfstoff. Da sieht man, wenn man die epidemiologischen Daten anschaut, dass diese Impfstoffe in Afrika jetzt wesentlich mehr Todesfälle verhindert haben, als man rechnerisch aufgrund der Krankheit, gegen die sie angewendet worden sind, vermuten würde. Das heißt doch wohl, dass diese Impfstoffe sowas wie unspezifische Immunreaktivität erzeugen. Das heißt, die trainieren offensichtlich das Immunsystem drauf, nicht nur auf den einen Erreger, sondern auf eine ganze Reihe von anderen Erregern auch aktiv zu werden. Und von daher kann es durchaus sein, dass ein Impfstoff, der jetzt, sagen wir mal, gegen Grippe oder sowas aktiv ist, das Immunsystem auch auf andere Stoffe hin trainiert. Aber es ist natürlich auch so, dass bei Grippe, das wissen wir ja, der Virus dauernd wieder neu mutiert, kommt wieder eine neue Variante, muss man einen neuen Impfstoff entwickeln. Das wird ja auch dauernd gemacht. Und so wird es vermutlich bei diesem Ding auch sein, wenn mal ein Impfstoff gefunden werden worden ist. Mhm. Ich denke mal, die Veränderung dann der entsprechenden Domäne, wenn eine neue Mutante da ist und wenn das ganze System mal steht, das ist nicht so sehr das Problem. Das Problem wird sein, eine erste Strecke zu finden, wie man aus einem solchen Erreger überhaupt einen guten Impfstoff bauen kann, der dann anwendbar ist. Wenn man das mal weiß, dann kann man natürlich immer wieder neue Varianten von Impfstoffen entwickeln. So.
Ich möchte gerne nochmals ein bisschen in diese Corona-Krise ein bisschen reflektieren. Ich habe immer so ein bisschen das persönliche Gefühl, dass ich nicht alles weiß. Dass Entscheidungen in der politischen Ebene getroffen wurden, aufgrund deren Wissen, aber dass wir als Volk mit dem Wissen, was wir haben, eigentlich diese ganzen Handlungsweisen, die jetzt passiert sind, eigentlich überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen können. Es ist so wahnsinnig viel gemacht worden aus der politischen Seite aufgrund von der uns bekannten Datenlage. Haben Sie irgendwelche andere Sachen gehört oder können Sie das nachvollziehen, dass das alles so gemacht werden musste?
Ich kann Ihre Frage und den Hintergrund der Frage sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mir es streckenweise ähnlich gegangen ist. Deswegen habe ich mich auch jetzt, obwohl es gar nicht mein Fachgebiet ist und mich eigentlich zunächst mal nur als Bürger und Privatmann was angeht, auch etwas über diese Hintergründe nachgeforscht und mir Daten angesehen. Und je mehr ich mir ansehe und je mehr ich mir das konkreter zu Gemüte führe, desto verwirrender ist die ganze Situation. Und ich glaube, das ist für die Politik genauso. Ich will jetzt mal sozusagen politikerfreundlich reden und dann etwas kritisch reden. Die politikerfreundliche Variante, die geht so. Wir haben es hier mit einer ganz neuen Bedrohung zu tun, von der überhaupt niemand weiß, was eigentlich dahinter steht, wo es herkommt, was es macht, wie es sich entwickeln wird. Und deswegen wird einfach mal ein Maximalprogramm der Verhinderung von Schaden gefahren. Völlig wurscht, ob es realistisch, nötig oder sonst was ist. Wenn dann dieses Maximalprogramm zur Schadensvermeidung unterwegs ist, dann ist es so ein bisschen wie ein Hochseetanker. Der ist unterwegs und um den umzusteuern, muss man sozusagen Kilometer voraus irgendwie planen, wenn man eine Kursänderung vornehmen will. Und so ist das jetzt auch. Das ist mal alles auf die Wege gegangen. Das ist unterwegs und um irgendwas zu ändern, muss man sehr, sehr sorgfältig planen. Es ist vielleicht schon gar nicht mehr machbar, weil man Sachzwängen unterliegt und so. Und deswegen sehen wir jetzt diese ganze Serie von zum Teil absurden Maßnahmen, dass Leute mit dem Fahrrad in Berlin zum Beispiel mit Mundschutz herumfahren, was völlig absurd ist. Es hilft vielleicht was gegen die Luftverschmutzung, aber sicher nicht gegen irgendwelche Viren. Die politikerkritische Variante geht so. Es könnte natürlich sein, dass Politiker aufgrund von Informationen, die wir nicht haben, Geheimdienstinformationen, Informationen von Staatschef zu Staatschef, etwas über die Gefährlichkeit dieses Virus wissen, die sie aus Gründen verhindern, weiterzugeben, die wir nicht so genau kennen, zum Beispiel um Panik zu vermeiden oder um die Leute nicht allzu sehr zu erschrecken oder so. Das ist aus meiner Sicht auch denkbar. Welche Variante richtig ist, ist schwer zu entscheiden, finde ich. Weil wir einfach wirklich zu wenig wissen. Ich habe mir ein kleines bisschen Informationen angeguckt zur Herkunft des Virus und da sieht man eigentlich immer mehr, dass diese offizielle Variante, dass es von irgendwelchen Fledermäusen da in Wuhan auf den Fischmarkt übergegangen ist, höchstwahrscheinlich nicht stimmt. Ich glaube, die wahrscheinliche Variante ist, dass es sich um einen menschengebasten Virus handelt und deswegen verhält das auch so komisch, der aus Versehen entwichen ist. Ein guter Kollege von mir sagte, er kennt dieses Labor, das da in der Nähe des Fischmarkts ist und die arbeiten mit relativ schlechten Sicherheitsvorkehrungen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Und von daher ist es durchaus denkbar, dass ein Virus, an dem eine Arbeitsgruppe geforscht hat, die zum Beispiel einen Impfstoff entwickeln will, da aus Versehen ausgekommen ist, weil einer, der damit infiziert worden ist, ohne es gemerkt hat, da halt auf dem Fischmarkt was eingekauft hat und das Ding da weiter verbreitet hat. Das schiene mir jetzt die wahrscheinlichste Variante zu sein. Und das würde auch erklären, warum wir so ganz merkwürdige Reaktionen sehen. Ob das stimmt und welche Variante jetzt richtig ist, weiß ich nicht genau, aber ich bin mir sicher, dass eine klarere Kommunikation der Politik und vor allem eine wirklich, ich würde mal sagen, ganz offene und ehrliche Kommunikation über alles Wissen, das vorhanden ist, das absolut Beste und Richtige wäre. Ob das gemacht wird, kann ich nicht beurteilen.
Ja, dann ist immer schwer abzuschätzbar, ob da Panik kommt oder nicht kommt, oder? Das wird sicher vieles erklären, dass die ganze Welt von Amerika, Russland alle rigorose Maßnahmen gemacht haben. Und ich denke, da gibt es einige Länder darunter, die man jetzt nicht unbedingt irgendwelche wirtschaftspolitische Handlungsweisen zugestehen würde, die solche Handlungsweisen rechtfertigt. Ich denke jetzt da an Russland. Die lassen sich wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie über die WHO steuern, sondern die gehen ihren eigenen Weg und die haben doch auch rigoros zugegriffen, bei Vorsichtsmaßnahmen zu treffen im Bereich des Corona. Wie schätzen Sie eigentlich die Situation WHO ein? Ist die WHO aus Ihrer Sicht jetzt hier drin wirklich ein gutes, beratendes Organ, das die ganzen Länder unterstützt in Informationen? Ich habe nämlich mal von Servus TV in Österreich mal gehört, dass das heute ja gar nicht mehr ein staatliches Unternehmen ist, sondern mehrheitlich privat geführt.
Also mir scheint die Rolle der WHO in dieser Situation sehr dubios, muss ich sagen. Denn am Anfang wurde verharmlost. Und am Anfang hieß es alles gut im Griff. Dann wurde plötzlich ein Riesentamtam gemacht. Und wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückblättern zur letzten großen Epidemie, da wurde die große Schweinegrippe-Pandemie ausgerufen. Alle europäischen Regierungen haben Tamiflu in die Regale gestellt zu Milliardenpreisen. Am Schluss war es keine Pandemie und das Tamiflu wurde wieder verschrottet. Ja. Und hier ist so ein bisschen das umgekehrte Problem aufgetaucht. Und das liegt vielleicht daran, dass die WHO komplett unterfinanziert ist, deswegen auch keine staatliche Organisation oder eine Organisation der internationalen Gemeinschaft ist, sondern eigentlich zunehmend von privaten Interessens- und Lobbygruppen nicht unterwandert, aber finanziert wird und dadurch natürlich auch entsprechende Lieder singt.
Ja. Ja, wusste ich jetzt auch nicht, dass die unterfinanziert waren, also ich begreife es auch gar nicht. Die Weltgesundheit.
Die sind immer noch unterfinanziert, deswegen treten ja private Sponsoren, allen voran China und chinesische Firmen, aber auch andere in die Bresche. Mhm. Und deswegen ist es auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig glücklich im Moment, die Situation, weil man sich auf die Unabhängigkeit der Information und auf die Kompetenz der Einschätzungen einfach nicht mehr verlassen kann.
Jetzt möchte ich gerne ein bisschen die Schwank machen im Bereich des Bewusstseins. Ich habe mal gelernt, dass wenn man immer in Angst und Panik ist, dass das letztendlich für unsere Gesundheit alles andere als förderlich ist. Dass wir da ein sogenanntes Nocebo setzen. Jetzt sind Sie ja gerade der Forscher, sage ich mal, fast weltweit, der im Bereich der Bewusstseinsforschung hier führend ist. Jetzt, was haben Sie das Gefühl oder die Situation, wie sie sich auch darstellt, was können die Menschen tun, um nicht in diese Negativspirale reinzukommen?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich selber hütet, in diese Panikmache mit einzustimmen. Das Einfachste ist, sich aus entsprechenden Informationskanälen einfach auszuklinken und sich immer wieder selber zurück zu seiner Mitte zu suchen. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Leute, die auf diesem Gebiet arbeiten und die da aktiv sind. Ich bin da, glaube ich, eher ein kleines Licht am Rande. Aber ich würde sagen, soweit ich die Kollegen und diejenigen kenne, die auf diesem Sektor aktiv sind, sind eigentlich alle der Meinung, das Wichtigste ist, dass man sich zum Beispiel durch regelmäßige Übungen, Meditation, Yoga, was auch immer die Leute gerne machen, immer wieder zurückholt zu sich selber und auch dadurch in einen bestimmten Grundentspannungszustand kommt, den man sich nicht so leicht nehmen lässt und dass man dann aus einer Warte von ruhiger, aufmerksamer, leidenschaftsloser Beobachtung sich das Schauspiel anschaut, das sich da entfaltet und dann die Entscheidungen trifft, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Mhm. Wer sich einen Tag lang vor den Fernseher setzt und sich immer wieder die Endlosschleife anschaut, wie in Italien sich die Särge in irgendwelchen Leichenhäusern stapeln, der braucht sich nicht wundern, wenn er Angst kriegt. Und die einzige Möglichkeit ist, diese Information in einer Weise zu kanalisieren, dass sie gut ist für mich. Mhm. Das ist, glaube ich, mal die allerwichtigste Regel in diesem Fall, sich vielleicht auch breit zu informieren, denn die ich nenne es jetzt mal Staatsmedien, also die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber auch die hauptsächlichen Zeitungsverleger, die haben eigentlich in der Regel immer die Tendenz, so eine Art großes Narrativ zu produzieren, das sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht stört, das dazu führt, dass alle irgendwie am gleichen Strang ziehen, kann man ja auch verstehen und ist ja auch wichtig. Aber da ist es dann auch notwendig, dass man sich andere Informationen holt, möglicherweise über alternative Medien. In der Schweiz kann man das zum Beispiel tun bei der Internetplattform Infosperber, die finde ich immer ganz nützlich. In Deutschland gibt es ähnliche Medien. Und so den Blick einfach selber weiten, um zu sehen, das ist nicht die einzige Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist immer komplex und hat sehr, sehr viele Perspektiven, Draufsichten, wenn man so will. Und es ist wichtig, dass man sich diese Komplexität selber erhält. Das kostet Arbeit und ist Aufwand, weil das natürlich auch dazu führt, dass man ein bisschen mehr Zeit verwenden muss, dass man sich unterschiedliche Meinungen anhört, dass man in sich selber die Fähigkeit erhält, mit widersprüchlichen Informationen umzugehen. Aber das ist es wert, weil das eben einen aus dem Sog des Zwangs befreit, dass es nur so und nicht anders geht.
Ja.
Aber die allerwichtigste Maßnahme scheint mir zu sein, eine tägliche, ich nenne es immer Übung zur Kultur oder Kultivierung des Bewusstseins einzuführen, um bei sich selber in Ruhe und auch in Tiefe verankert zu sein, damit man sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen lässt.
Meine, aus der Nocebo-Forschung heraus jetzt nochmals, wenn ich sehe, 85% aller Menschen sind in Angst. Die laufen, die fahren wirklich. Es ist unglaublich, mit Schutzmaske fahren sie Auto alleine und. Die Leute
laufen. Das ist ja auch der Plan dieser Maßnahmen gewesen, die Leute in Angst und Panik zu versetzen, damit sie das tun, was von der politischen Exekutive gewollt wird. Das hat ja natürlich auch ein paar positive Seiten, nämlich dann, wenn das tatsächlich stimmt, was da im Hintergrund webt und wabert. Ne? Aber es hat natürlich auch die Gefahr, dass die Leute durch die Angst selber krank werden. Es gibt eine klassische Studie, die hat einer der Mitbegründer der Stressforschung in den 30er, 40er Jahren schon publiziert in American Anthropologist. Da hat er die Praxis der Verfluchung bei den australischen Aborigines untersucht. Das Paper ist ein Klassiker und heißt Voodoo Death, also ja. Tod durch Voodoo. Da hat er einfach nur geguckt, was da passiert und hat gesehen, diese australischen Aborigines, die haben den Brauch, dass sie jemand, der ein Tabu übertritt, also die Gemeinschaft verletzt sozusagen, mit dem sogenannten Bone Pointing verfluchen. Da geht der Schamane hin, nimmt einen Hühnerknochen und zeigt auf den und dann weiß der, er ist verflucht und stirbt zielsicher und sehr folgegenau ein paar Tage später, indem er halt zum Beispiel in die Wüste geht, nichts mehr trinkt und dann einfach umfällt oder auch so an einem Herzkasper stirbt, weil er so unter Stress gerät, dass er keine Chance mehr hat zu überleben. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die Cannon damals als erster dokumentiert hat und zeigt, wie stark Angst und der sichere Glaube, dass es mir schlecht gehen wird, dazu führt, dass genau das eintritt, was ich erwarte. Und das ist natürlich eigentlich komplett kontraproduktiv in so einer Situation. Und deswegen muss man sich, finde ich, auch vor diesen Angstspiralen enorm hüten, weil das eben die Gefahr heraufbeschwört, dass man sich selber in seinem Immunsystem schadet. Noch eine andere Studie ist da vielleicht ganz hilfreich zur Kenntnis zu nehmen. Cohen, ein amerikanischer klinischer Psychologe, hat in den, wenn ich recht erinnere, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine Studie gemacht an Medizinstudenten in Harvard. Er hat einfach den ganzen Jahrgang von Medizinstudenten, die vor der Prüfung standen, in so ein Retreat-Haus genommen und hat alle, die mitgemacht haben, und es waren über 300 Studenten, 16 oder 18 waren in der Kontrollgruppe, die hatten keine Lust mitzumachen, die hat er mit ganz simplen Viren infiziert, so Syncytium-Viren, einfache Coronaviren, ein paar andere Dinge, hat er denen in die Nase gespritzt, so dass also wirklich alle 100% mit dem Erreger Kontakt hatten und hat dann geguckt, erstens, wer hat tatsächlich eine serologisch nachweisbare Infektion und zweitens, wer wird klinisch krank. Das Interessante ist, dass gar nicht 100% eine serologische Infektion gekriegt haben, sondern ungefähr so 78%. Bei denen konnte man also den Erreger nachweisen, obwohl alle tatsächlich in der Nase dieses Ding hatten.
Ja.
Das bedeutet schon, mal eine ganze Reihe von Leuten hatten trotz Erregerkontakt überhaupt keine Infektion, weil das Immunsystem eben im Vorfeld sie ausgeschaltet hat. Dazu ist nämlich unser Immunsystem eigentlich da. Mhm. Und von denen, die tatsächlich Erregerkontakt und eine serologische Infektion hatten, haben ungefähr 50% ganz leichte Symptome gekriegt und die anderen haben stärkere Symptome gekriegt und die Ausprägung der Symptome war ziemlich genau korreliert mit dem Ausmaß des berichteten Stress. Also die Studenten, die selber gesagt haben, sie sind unter Stress und unter Druck, die haben klinische Symptome gekriegt, die anderen nicht. Das Rätsels Lösung ist ganz einfach. Unser Immunsystem interagiert sehr intensiv mit unserem psychischen System. Wenn wir uns beruhigen, wenn es uns gut geht, dann ist die Gefahr, dass wir, wenn wir zum Beispiel ausreichen und gut schlafen, dann ist die Gefahr, dass wir von dem Erreger heimgesucht werden, wesentlich geringer, als wenn das andersrum ist. Und deswegen ist auch der Fokus auf den Erreger, so verständlich er ist, aus meiner Sicht die falsche Kommunikationsstrategie, weil der Fokus auf den Host, also auf die Person und auf das Immunsystem, was wir selber tun können, um einem Erreger Herr zu werden, für die Menschen viel wichtiger ist, weil vor dem, mit dem können sie was tun. Ich kann natürlich auch versuchen, den Erreger zu vermeiden, indem ich nicht so stark rausgehe, indem ich Saufpartys vermeide und derlei. Das ist alles ganz richtig, ja. Aber der Fokus auf das, was ich selber tun kann, um in meiner immunologischen Abwehr stark zu sein, der ist natürlich eigentlich für den Einzelnen von viel größerer Bedeutung. Und da kommt eben diese Kultur des Bewusstseins ins Spiel, von der ich spreche, indem wir eben beginnen, uns Maßnahmen, tägliche Praktiken ganz einfacher Art, sich sammeln, sich entspannen, Meditationsübungen zu einer gewissen Regelmäßigkeit in unser Leben zu führen, ganz besonders in Betracht, weil das ist das, was wir selber tun können.
Ich glaube, das ist ein gutes Thema, das wir vielleicht gleich nach dieser Sendung hier noch ansetzen und den Leuten etwas an die Hand geben. Was können sie tun, damit ihr Immunsystem stark genug ist, ihr Körper, ihr Geist gut und stark ist, um in dieser Situation bestens gerüstet zu sein? In diesem Sinne, lieber Herr Professor Wallach, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese kurze Sendung zu diesem Corona-Geschichte im Moment. Ich glaube, dieses Thema möchte ich einfach alle mal jetzt sein lassen. Ich glaube, Sie haben das echt gut dokumentiert. Nochmals herzlichen Dank. Bleiben Sie bitte dran.
Bitteschön.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war uns echt wichtig, Ihnen hier nochmals ein Statement abzugeben, auch aus der Sicht von einem Professor Wallach, seiner persönlichen Sicht her, dass wir vielleicht nicht alles wissen, um diese Situation einzuschätzen. Das kann es durchaus sein. Aber bitte gehen Sie nicht in die Angst, bitte bleiben Sie mit beiden Beinen am Boden, machen Sie sich eine Meinung, eine allgemeine Meinung, eine kritische Meinung, nehmen Sie auch mal die Sichtweise der Opposition ein, um letztendlich eine andere Sichtweise auf die Dinge zu kriegen, denn das macht eine Demokratie aus, indem wir mal beide Seiten uns anhören und dann eine eigene Meinung bilden. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.